Studio 1 in Berlin. Dort, wo Knowledge auf Entertainment trifft. Wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype. Realer als die Realität. Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.
Wie sagt man nochmal guten Tag auf Amsterdamischisch?
Guten Tag.
Guten Tag.
Funktioniert immer.
Das war jetzt mit einem leicht französischen Akzent.
Bei dir
muss
vielleicht.
Muss man ehrlicherweise dazu sagen, ja. Da bin ich nicht ganz so bewandert. Deshalb lassen wir das auch sein, bevor wir irgendjemandem hier noch auf den Schlips treten mit unseren wirklich dürftigen Sprachkenntnissen und sagen erstmal hallo und herzlich willkommen zur 43. Episode des Oh-Schuhen-Bra-Bra-Bra-Sneaker-Podcast. Und ja, wünschen euch viel Spaß mit dem nun folgenden Episödchen, was wir jetzt gerade für euch bringen. Und wie gewohnt, Amadeus, mein Herz, wir fangen an mit dem, was wir heute an den Füßen tragen. Was ist das bei dir?
Bei mir ist es der Jordan 1 Chicago. Nein, Quatsch. Nein, wollte ich eigentlich erzählen, weil es eine perfekte Überleitung zu eigentlich unserem Thema gewesen wäre, aber ich habe mich heute Morgen, wohl wissentlich, dass wir darüber sprechen werden, im Schuhschrank einfach vergriffen, hatte keine Zeit mehr, weil ich sehr, sehr knapp bemessene Zeit heute Morgen hatte, um ins Büro zu kommen und habe dann den Black Toe rausgezogen, was es nicht weniger schön macht. Es ist nämlich ein großartiger Schuh und dementsprechend hat er mich heute durch den Tag gebracht. Was gab's bei dir?
Du wirst niemals drauf kommen.
New Balance 99V5.
Das war kein ironisches, du wirst niemals drauf kommen. Das war so ein echtes. Du wirst niemals drauf kommen.
Okay, gut, was war's? Sag's.
Ich habe zum ersten Mal seit, glaube ich, einem Jahr einen Red Wing getragen. Round Toe.
Wirklich? So schlechtes Wetter bei euch in Köln, oder was?
Ja, das war nicht nur so ein Wetterding, das war so ein Gefühlsding. So, ich habe irgendwie hat er die letzten Tage immer da gestanden und mein hochwohlgeschätzter Kollege Marvin im Büro trägt regelmäßig Red Wings und der öfters aber den Mock Toe. Mhm. Und das hat mich dann so ein bisschen angestachelt. Dann habe ich heute tatsächlich einen schönen Red Wing mal wieder getragen, dann halt eine Edwin Universe Pant in Grau drüber, schwarzen Rolli, schwarzen Mantel, schwarze Mütze. Ich war das glücklichste Kind auf dem Kinderspielplatz.
Ja, war sehr schön. Sehr schön, aber ich hätte dich nämlich auch fast gerade schon gefragt, hättest du es nicht von alleine erzählt, aber du bist ja ein kluger Mensch, von daher bist du da auch alleine drauf gekommen. Man muss gerade bei Red Wings ja auch immer fragen, was für eine Denim man dazu angezogen hat.
Ganz genau. Und in dem Fall nichts übertrieben Japanisches. Ich wollte nicht aussehen wie diese Heritage Boys, sondern wollte eher so mein Ding durchziehen. Und das hat sich sehr gut, sehr richtig angefühlt.
Ja, schön.
Und morgen dann back to Sneakers. Jetzt, wo du Black Toe gesagt hast, wäre so ein Jordan, vielleicht so ein, ich überlege gerade, ich hab ja den Fearless. Und ich dachte erst, der ist ein bisschen zu shiny für mich. Aber irgendwie finde ich ihn auch ganz geil. Das könnte für morgen was sein.
Guter Schuh auf jeden Fall. Kann ich dir ans Herz legen, zieh ihn ruhig mal morgen an. Ich laufe ja fast seit fast einer gesamten Woche nur in Jordans rum. Vor allen Dingen in einem Einer und im Vierer. Weil es für mich beim Wetter am meisten Sinn ergibt. Einfach weil hochgeschnitten und schön warm am Fuß. Ich friere ja schnell, hör mal deswegen. Ist das tatsächlich eine ganz praktische Angelegenheit. Eine andere Brand, über die wir gesprochen haben, das ist Adidas. Und zwar in unserer letzten Episode zum Thema 30 Jahre Jubiläum des Mauerfalls. Wir haben uns dem ZX-Pack angenommen und auch der, man achte erneut auf dieses wunderbare Wortspiel, Wendejacke. Ich habe tatsächlich in einigen Kommentarspalten, da ging es aber eher so um Medien und so einen Scheiß, gelesen, dass das mit der Wendejacke ja total dumm wäre und kein witziges Wortspiel. Ich find's nice. Ich find's weiterhin gut. Auf jeden Fall haben wir bei euch das Feedback abgefragt. Wie haltet ihr eigentlich die ganze Thematik für euch? Ist es halt eine schöne Geschichte, dass Adidas sich dem Mauerfall und der Wiedervereinigung angenommen hat? Wie gefällt euch das Package des Schuhs? Wie gefällt euch die Wendejacke an sich? Und die Malina Florentine, Shoutout an den Soul Sisters Podcast an dieser Stelle, sagt ganz klar und ganz einfach, gutes Ding. So, damit meint sie die Jacke vor allen Dingen. Und On September 9 hat ebenfalls bei Instagram kommentiert mit, freue mich auf die Folge und auf Quote. Denn Quote war ja auch zu Gast, hatten wir angekündigt, war mal wieder am Start. Shoutout auch an Quote. So, und zu guter Letzt sagte der Ernie Punk, wahrscheinlich heißt er aber Ernie Punk, Finde ich aber auch ganz geil.
Ja.
Ich finde, auf jeden Fall sagte der gute Mann, ich finde gut, dass Adidas sich des Themas angenommen hat. Ich würde mich freuen, wenn Brands ihren Einfluss öfter geltend machen würden und regelmäßig gesellschaftlich relevante Themen in den Fokus stellen. Hier und da tun sie das bereits und es gibt eigentlich immer gutes Feedback darauf. Adidas hat das ja zuletzt bei der ZX Collab mit Packer-Shoes gemacht oder stellt das Thema Nachhaltigkeit immer wieder in den Fokus. Nike hat das bei der Colin Kaepernick-Geschichte gemacht. Auch das finden alle super und gerade jüngere Menschen fangen an, sich zum ersten Mal Gedanken über diese Themen zu machen. Von daher, ich finde es wichtig, dass Brands sich auch mit solchen Themen beschäftigen, beziehungsweise würde mir sogar wünschen, dass das öfter gemacht wird. Und dem können wir eigentlich nur beipflichten. Vielen Dank für dieses wunderbare Feedback aus allen Ecken. Haltet das gerne bei. Könnt ihr bei Spotify natürlich in Form eines Abonnements machen. Das gibt uns auch ein gutes Feedback. Ihr könnt natürlich bei Apple Podcast kommentieren und 5 Sterne da lassen. Ihr könnt bei YouTube in die Tasten hauen. Das könnt ihr natürlich auch bei Instagram und auch bei Facebook machen. Und auch bei Sneaky Berlin. Shoutout an Sneaky Berlin. Da könnt ihr auch auf jeden Fall einiges in die Kommentare zu den jeweiligen Episoden schreiben. Und das würde uns sehr freuen, weil gerade solche Sachen wie die Podcast-Bewertung bei Apple Podcasts oder auch halt die Abos bei Spotify, das pusht unseren kleinen, feinen Podcast und unser Herzensprojekt auf jeden Fall sehr.
Ist so. Und wisst ihr, was auch ein Fakt ist?
Jetzt müssen Leute sagen so, nein Simon, was denn? Also deshalb sag ich ja das, nein Simon, Amadeus. Was denn?
Danke, ja, danke, dass du einspringst.
Ja, gerne, gerne.
Fakt ist, Amadeus und ich waren letzte Woche unabhängig voneinander in Amsterdam gewesen, also es ist nach wie vor ein Fernpodcast hier. Wir hätten uns,
reicht traurig, auch wenn dass wir das uns verpasst hätten, haben.
Ja, nicht auf die Füße treten können, denn als ich wieder gefahren bin, ist Amadeus erst langsam losgedüst in diese wunderbare Stadt. Und wir beide waren jetzt nicht einfach nur privat da, wir hatten beide geschäftlich zu tun, denn Amsterdam ist nicht nur schön und bekannt für seine wunderbare Altstadt mit den Grachten, sondern natürlich auch aufgrund der Nähe zu Häfen. Für viele große Firmen ein sehr interessanter Standort. Beispielsweise etwas außerhalb der Stadt hat Nike sein europäisches Headquarter. Essex hat auch in bzw. um Amsterdam herum sein europäisches Headquarter. Es gibt also viele, viele Brands, die sich da niedergelassen haben und drumherum auch sehr viele tolle Dinge, die sich dort ganz ohne große Brands angesiedelt haben. So, relativ komplizierter Einstieg, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte.
Wir lieben Amsterdam. Wir lieben Amsterdam. Das ist eigentlich das Thema. Und Amsterdam ist dementsprechend auch Thema der heutigen Episode. Denn wie Simon ja schon eingangs erwähnt hat, Amsterdam hat so einiges zu bieten. Zwischen Kunst, Kultur und natürlich der Turnschuh- und auch Streetwear-Szene. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, hey, so, da wir halt einfach so häufig in den letzten Wochen, aber auch in den letzten Monaten vor Ort waren, müssen wir doch einfach mal darüber sprechen. Und ich denke, es wird vielen Leuten auch so gehen, dass sie sagen, wow, Amsterdam ist immer eine Reise wert. Für die Leute, die vielleicht denken, Amsterdam, schon mal was von gehört, weiß ich auch gar nicht, was da so los ist, können wir mal heute so einen kleinen Abriss machen. Wir machen das aber auch nicht alleine, denn wenn ihr diese Episode durchgehend hören werdet, und darauf hoffen wir natürlich, werdet ihr auf jeden Fall 3 weitere Stimmen in die Ohren bekommen. Ganz angenehm, medizinisch auch einwandfrei und ohne Probleme zu genießen, aber dazu dann an späterer Stelle mehr. Ja, Simon, jetzt was, also ich bin so sehr in dieser Amsterdam-Love-Geschichte, dass es ja fast schon schwierig ist, diese Worte auch wirklich in einen Satz zu bringen, aber was genau zeichnet für dich die Stadt eigentlich aus?
Für mich zeichnet sich diese Stadt insbesondere durch eine ganz bestimmte Klammer aus, die sich in diesem Frühjahr geschlossen hat. Der ein oder andere weiß es. Ich arbeite bei Snipes, bin dafür die Kommunikation zuständig mit meinem Team. Und wir haben in diesem Jahr in Amsterdam am Damrak direkt gegenüber des Hauptbahnhofs, der Central Station, haben wir einen Laden eröffnet. Der ein oder andere, der schon mal in Amsterdam war, kennt vielleicht dieses wunderschöne Hotel Victoria, direkt auf der Ecke, wenn man aus dem Bahnhof rauskommt. Da gab es mal ein Café unten drin und ja, dieses Café gibt es jetzt nicht mehr, da ist Snipes drin. Und
danke für diese Gentrifizierung.
Gern geschehen.
Das ist eine sehr schöne Location auf jeden Fall.
Auf Niederländisch zu sagen, danke wel.
Merci brief.
Es ist so, dass ich vor 20 Jahren genau zum ersten Mal in den Niederlanden war, in Amsterdam. Und ich bin mit meinem damals besten Kumpel und seiner Familie, sind wir da für ein paar Tage hingefahren. Und als wir angekommen sind, hat der Dad von meinem Kumpel mega Bock auf Kaffee gehabt, weil er irgendwie 200, 300, 400 Kilometer am Stück durchgefahren ist, einfach Bock auf einen Kaffee hatte. Und wir haben ziemlich zentral einen Parkplatz gekriegt und sind aus dem Parkhaus raus und haben das erste Kaffee genommen, was wir gefunden haben. Und wir haben uns schon gedacht, so wir kleinen Idioten, so Coffeeshop, geil, haben wir auch Bock drauf. ja, Erwartungshaltung war ein bisschen, klar. Aber das war das Hotel Victoria und es war das Café im Hotel Victoria, wo ich vor 20 Jahren meinen ersten Kaffee oder meine erste Cola habe ich getrunken, in den Niederlanden getrunken habe. Ach, krass. Und wirklich 20 Jahre später an gleicher Stelle stehe ich als Host des Openings des Snipe Stores und ich finde, es ist der schönste Snipe Store, den es derzeit gibt. Es ist ein Gallery Store, also mit ganz viel Liebe zum Detail und wirklich, wirklich toll umgesetzt und sage unseren Gästen Hallo und herzlich willkommen in ihrem neuen Snipe Store. Und das war halt einfach so ein krasser Moment, da zu stehen, sich zu denken, so fuck, vor 20 Jahren habe ich hier als kleiner 16-jähriger Stoner gesessen und gedacht, so, okay, wenn es hier nicht dieser Coffeeshop ist, wir müssen unbedingt gleich kiffen gehen. Und
na dann.
Und jetzt stehe ich da und eröffne einen Snipe Store, also beziehungsweise mache das Pre-Opening für die geladenen Gäste, fürs Media-Dinner und so. Und das ist was extrem verrückt ist. Ich war vor in den Jahren danach auch immer mal wieder da und dann steht für mich natürlich die Stadt für Streetwear, für eine ganz, ganz entspannte Kultur, für eine sehr offenherzige Kultur, für so viele schöne Dinge, aber eigentlich ist so das Erste, woran ich denke, immer diese Klammer, die sich in diesem Jahr geschlossen hat und das ist für mich auf einmal Amsterdam eine ganz neue Stadt geworden. Ja, wie ist es bei dir?
Ich muss zugeben, ich komme ja aus der Nähe vom Ruhrpott, ne? Und dementsprechend ist eigentlich der Weg nach Amsterdam gar kein so weiter. Ich habe aber echt Jahre gebraucht, um das erste Mal dort gewesen zu sein. Bei mir hat so diese Holland-Liebe tatsächlich mit Rotterdam begonnen und ich liebe Rotti. Rotti ist einfach eine super schöne Stadt.
Rotti.
Und ich empfehle jedem auch einfach so, ey, fahr einfach mal ein Wochenende nach Rotterdam. So, das reicht schon vollkommen aus, um den ganzen Vibe zu catchen. Yo. Und sich das alles anzugucken, das ist einfach sehr, sehr schön. Aber auch von Rotterdam bis Amsterdam ist es ja nur ein Katzensprung. Das ist ja das Schöne an Holland. Holland ist kein wirklich großes Land. Man kann das alles sehr entspannt erreichen. Und auch da hat es mich sofort gekriegt. Also ab dem ersten Moment, ich fand es super schön, dass diese Stadt, ob der Größe und der kulturellen Vielfalt eben, ja trotzdem irgendwo klein ist. Ich meine, ich habe zu der Zeit schon in Berlin gewohnt und Berlin ist ja nun mal halt wirklich eine echt große Großstadt. Amsterdam ist im Vergleich ein bisschen kleiner, aber es zentriert sich viel mehr auch auf den inneren Kern. Und das ist natürlich halt super angenehm, wenn man halt eben jetzt nicht irgendwie viele Kilometer fahren, reisen, laufen muss, um von der einen entspannten und schönen Geschichte zu der nächsten zu kommen. Und natürlich war auch vollkommen klar, dass ich bei meinem ersten Amsterdam-Besuch mir natürlich halt eine Google Maps-Geschichte anlege, um erstmal die ganzen Stores abzuklappern. Und auch das finde ich ganz großartig. Man hat es halt eben einfach nicht so weit. Na, dann fängst du halt, also ich finde schon ganz schön, wie du erzählt hast, ne, Hauptbahnhof. Wenn man da jetzt anfängt, man geht erstmal in den Snipe Store, dann macht man den nächsten Sprung rüber zu Soulbox beispielsweise, dann ist Opium nicht weit davon entfernt, dann findet man auf dem Weg noch Benji, kann halt auf jeden Fall, wenn man sich für Skateboarding interessiert, halt da definitiv einen sehr schönen Abstecher machen. Man hat halt Stores wie Carhartt dort, also sogar ein paar mehr, man hat auch ein paar mehr Van Stores dort, Pop Trading Company, Star Concrete Store und so weiter und so fort, also viele, viele schöne und diverse Läden, bei denen man halt eben reingucken kann und halt auch ja nicht nur halt eben einkauft, ja, beziehungsweise einkaufen kann, sondern halt eben auch ein bisschen dieses kulturelle Ding bekommt. Unter anderem schafft man das auch sehr gut und ich meine, was wäre diese Episode, wenn wir es nicht nennen würden, halt eben der Putter Store. Ja, da geht es dann halt nicht nur darum, halt eben auch bei Putter vorbeizuschauen, sondern auch oder um dort einen Schuh zu kaufen oder Klamotten, den neuesten Putter-Drop oder ähnliches, sondern halt eben auch mal mit den Jungs zu quatschen und den Mädels und zu hören, so ey, welche Party geht heute, so was könnt ihr empfehlen? So, die haben ja auch immer ein paar sehr, sehr gute Tipps. So, und jetzt haben wir ja Putter schon erwähnt und Tim hatten wir ja nicht erst einmal bei uns im Interview, sondern ab dieser Episode auch ein zweites Mal. In der letzten Episode hatte er uns schon verraten, was mit 2019 passieren wird, mit dem Jordan Release, mit dem Store in Mailand, mit dem Store in New York und so weiter und so fort. Und dann haben wir es uns natürlich auch nicht nehmen lassen, wenn wir schon in Amsterdam sind, einfach mal vorbeizulaufen, um mal zu hören, wie ist 2019 denn jetzt für ihn gelaufen? Wie ist das Recap des Jahres? Und was sind die Pläne für 2020? Und ich denke, da hören wir uns doch einfach mal rein, was der gute Tim vom Putter zu erzählen hat. So, back again at Putter in Amsterdam, sitting together with Tim Savaio from Putter, or let's call him Putter Tim. He's laughing. Well, we're sitting in Amsterdam, and just want to ask you, we met each other the last time in the end of March, in the beginning of April, kind of this time around, and you told us a lot of things which are going on in 2019, the Jordan drop, and that people have to keep an eye on what's going on in New York and Milano and so on. Now, in the end of 2019, I want to have a little recap from you. Like, what has going on? What everything worked out the way you wanted? And was everything okay? Are you happy with everything?
Yes. It never works out the way you want to, but never something does. So we never expected that, but sometimes, yes, like I said, the New York pop-up store was really a great success. It was really good for us to be there and just show that Tattoo put the brand more on the map in the States. It was a real good move, and it really got us the right attention, but even above expectation. Got some really dope things coming out of that. And yeah, the Jordan collab, of course, that was really nice. And we had to really keep it a secret as he was working with Neymar. I think that was really dope to put him in a photo shoot, not as Neymar, but as one of the guys, you know? Mm. That was really, for me, also really dope, because then it's the football brought together. And it was just a luck with timing, the Paris Saint-Germain and also the Jordan for that season. So it was luck and timing, and for us it was just a perfect timing. So for me, a photo shoot with Neymar and the exposure got us, and the Jordan, the exposure got us, was really good. It was really good. And overall, the 2019 is almost at the end, but it was a good year for us, you know? We had a lot of projects. It was a lot of planning, you know.
Much going on.
Yeah, it was much going on, but it's not ending yet. There's still a few things coming, but it's our 15-year anniversary, so that's why we went crazy this year. And yeah, just to see the growth and the Milan store opening, yeah, is beyond expectation. It's really doing well. It's really good. For us, it was, again, it's a key city. So for us, it was really important just to be there. Mm. And yeah, like I thought, once we're there, I can get involved with different brands and talk with different brands and do different kind of collabos. And it works, you know, just to be there, it works.
Yeah, you already said that there are a few things coming for the end of 2019. Can you give a sneak peek of what's going on?
Yeah, no, it's no more collabs, if I'm correct. Yeah, no more collabs, but now we're ending it like at the end of the year, so it's a party that's going on. It's the 15-year anniversary. It will be a crazy party.
I guess so.
Yeah, so yeah, unfortunately, we have to pick a city, and we chose Amsterdam because that's where it all started, you know?
Of course.
So that's the bang out, and of course, there will be some product with that, you know, whatever. But a major collab for this year, now I'm pretty much done with the collabs. It was enough, I think. And now we just focus on celebrating our 15-year anniversary and just doing it in a big way. So we're planning that. It's the last thing. We already planned it, but now it's the last phase of planning and getting the dots on the right spot.
Okay, cool. 2020 is not that far away anymore. What's your plans for the next year? Are there some things you can already talk about?
There's not so much going on in this. Of course, there will be a few collabs, you know. Yeah, what can I say about that? Which one? Yeah, I can say there will be a Musuno collab coming again.
Okay, cool.
Yeah, we've been working on that. There will be a few others, but I cannot say, unfortunately. There will be more... more community work. Mm-hmm. I'm busy now with something. I'll be hoping that it's this year, that it's next year, 2020. But it's large project we're working on now. So in the back in the days, a collab was just making a shoe, and I tried to do the transition already. Mm-hmm. Coming here to tell a story with a collab. So if you notice, the Clark's collab we did was really focused on Jamaica. Mm-hmm. And we're gonna build that through. So there will be a sound system will be made in Jamaica. There will be document that, and we're gonna talk more about the sound system culture. And Clark's gonna invest more in the sound system culture and in the Jamaican culture, who is embracing Clark's for many years. And for us, that's really special. So we did in this year we did an expo for mm-hmm. a day. I did it for a day because it was all about the product. And I just wanted to show a bit of the Jamaican culture. So we did a photo shoot in Jamaica and all those things. And I did the expo, and the expo went really well. The only thing, people were upset that it was just one day, okay. You know. So next year it will be several days. It will be in a bigger place, and there will be more pictures. And now, because we're building a sound system, you can see that how that works. The guy who built the sound system, we will fly him over so he can have a talk about sound system, because people don't really realize, they think a sound system is a sound system, but no, there's different kind of sounds.
It's a cultural thing.
Yeah, but also in the sound system, there's so much diversity in the type of sound systems okay. you use. It's crazy, you know, and I didn't know all this, but now even I start to learn about the differences in sound systems. So if you have a reggae, you need a different sound system than you have, like, more dancehall, more. You need a different sound system with that. And we're talking about sometimes you need more bass, sometimes less, some more tweeters. It's all about the getting the speakers and the system in the right way, so the sound will always is full. They mm-hmm. want this full mm-hmm. sound. So it's very interesting to do this, and with the brand, to talk about cultural stuff, but it's not really will make the money, but they made a lot of money already from this culture, you know, because people kept buying the Clarks. So now it's good, like brands like this, investing in the culture and then taking it to the next level with us. So now, the first year we just showed the culture. The second year we are building something, and hopefully the second or the third year we're bringing it over. So we bring the sound system in a particular time, you know, probably during Carnival, and do something big. So yeah, that's then a different way to approach a collab. And that's the way from now we try to approach every collab. And every you cannot do it with every collab, you know, because not always there is a story, but, you know, there will be some things coming up that will be, you know, surprisingly a lot for the community, really active things, but still it's a collab with multiple layers that will go on for multiple years to tell a story or to help a specific community who have struggled and whatever, you know, just to get the brands more aware of, you know, you can make money from a specific culture or a specific community, but then you have to recognize that and also make it grow, so you have to invest in that community.
Definitely, not just taking.
No, and that's
important.
What I'm trying to get through with the brands, and some are very acceptable and they understand, and some don't. And some really want to have this, but there is no base, you know, because that's the thing, you have to have a base for this, you know. And I'm not a magician, I cannot, you know, make a base, so some brands gotta work on that, you know. It's a work in progress, because I think more and more it's about the story that people can relate to, and also about, you know, what does the brand stand for? Because we all know we want to make dope clothes and we want to make dope shoes and other items. But what does you stand for, and how does this, how do you translate this to the people, and how do you get engage with the people who buy your gear, who buy your shoes. You know, this for me is very important. And I think now I'm getting really happy because I see most of the brands get it. And now we can do really dope projects that, yeah, is about a collab, but has multiple layers that more people are affected and more people are happy that we do this and talk about the culture that's usually looked over.
Yeah, you already said that before, that that you guys gonna do a collab with Mizuno. Yeah. Will it be the first one in 2020? And what kind of the second one? And what kind of silhouette will it gonna be?
Oh, I cannot talk about the silhouette yet, but it's the second one. Yeah, it's so difficult. It's again, you know, Mizuno again. That's also a brand that's like big heritage and old. So there's a lot there going on, and
yeah, a lot of history.
Yes, yeah. And with these collabos, you know, we will just try to shine more light on their on their heritage, because I would say I think, but I know that Mizuno is the one and only brand who does every sport, or have been doing every sport. And if you say every sport, we mean every sport, man. It's ridiculous.
From badminton to handball.
It doesn't matter. Their catalog is so big, and I seen a lot of catalog. I seen them all, and trust me, the Mizuno is by far the biggest catalog I ever seen in my life. It's sports you don't know about. They will provide with gear, so that's crazy. And I think they're the only brand that I can. You see how big this wall is. I can fill this wall up with the sports they do.
Crazy.
And I don't think any brand can do that. And that's the thing that we try to now talk about. Like, our motto is "Patagat got love for all," and their motto should that be too, you know, because they got love for all sports, you know.
But do you think that Mizuno still already gets the love that it maybe should get?
No.
That the people know about that?
No, but that's because Mizuno is has a different philosophy. And the philosophy is quality. Mm-hmm. Quality speaks for itself. This is a good thing, but what that did for them is in every country, they're known for something else. Mm-hmm. So in Amsterdam, in Holland, they know for indoor soccer.
Okay.
In Germany, for instance, they know for handball indoor.
Yeah, that's true. Yeah.
In Sweden, the same. In Spain, they know for swimming gear.
Okay.
In Japan, they're the biggest in baseball, you know? So every country, they're known for something else. So even the first shoe I did, people was like, did they make cross trainer? I didn't know. Because they're not, the one thing it's handball, the other one thing it's, you know? So it's never about there, it's just, yeah, the people just got into it and had the best quality available. So they went for Mizuno, and that's how they got big. And they got big just in that particular section, because they're not about advertising. If you ever realize, Mizuno don't advertise. Well, that's fucking crazy in this day and age, but they think it's all about quality, which is brilliant, but also will get a crazy story. So if people say, yo, they went big in Brazil because of football, I'm gonna say, yeah, that's right. But people don't know that the head of marketing of Mizuno took a plane in 1994 to the World Championships in America. When the Brazilians was playing, he was literally in front of the dressing room. How he got there, nobody knows. And he was signing them in front of the dressing room. That's how, you know, he was like, this is shoe, it's really good. Try it. You try it, you like it. Here's a contract. You got another one? And he just went Bebeto, Rivaldo, just right there on the spot. And he was so sure of the quality that they would stick that they eventually did. Because the quality of them is top notch. They will beat a lot of people, you know, because the quality is top notch. It's really Japanese. We know about the Japanese. They may not invent it, but they will make it better for sure. Mm. So that's what Mizuno is. I don't think they invent a lot of shit. contaminated banner for sure. And when you wear it, you know, it don't have to, you don't have to convince anybody. You just say, yo, try it, and then it's done. Because the comparison that people have, I won't name other brands, but, you know, just a few who can battle them, you know? Yeah, it's just a few. Yeah. We're talking about quality, about how it fits, how it feels. Yeah, they take that shit to the next level. But that's in the Japanese culture, it's normal, you know? So that it comes out in a brand, lucky them.
Okay, crazy. Yeah, then we will have an eye on it, what's going on with Pata and Mizuno. Last but not least, 2019 is almost over, as we know, of course, but what was your kind of best moment? What was your specific memory of the year 2019? What was something that was really amazing for you?
Well, for me, personally, you know, people will say Jordan or whatever. You know, for me, Jordan was good. But for me personally, it was the cookie sweater.
Okay, cool. Yeah.
Because, you know, it's cookie, you know. And for me, you know, as an old man, you know, knowing how important that was, you know, it's it's a transition in hip hop, you know. It's a transition from cheap Puma Clyde bullshit to expensive cookie sweater for $800. And that's a transition in hip hop, you know. And it was an important time, and Cookie was one of the brands that everybody wanted, but nobody could afford, you know. So when I, 3 years ago, met the guys behind the brand now, you know, I already thought like, okay, I can do it now, or I can wait for when we are 50 year anniversary and make something special about it and then bring that shit to New York. So I was 3 years ago, I was already thinking about that, how it would affect in New York. And the funny thing of that is like, okay, because it was such a hip hop thing and it's an old man's thing, you know? So the kids, I knew the kids would be like, hey man, that's a $500 sweater. Yeah, and not knowing that I had a 3 year battle with Cookie. And I told him it's a one-off project, and I got the price down to 500, because that's an $800 sweater. So I got it down to 500. And I knew already that in the stage, it would be appreciated much more than in Europe, because of the heritage of hip-hop in the States and the heritage of hip-hop and price-wise, all those things. So it sold in Europe, I think 10% sold here from the collection. And the rest in New York, yeah, people, and it was the funny part of it, like when we dropped it the first or the second day. Mm-hmm. So people came, and they came for the fans, or they came for this and that. And then, you know, because it's Pata, it's a black-owned brand, so more black people will come, and they will look at the fans and be like, okay, man, I really don't get it, but it's dope. And they were seeing then the cookie sweater, and every one of them went crazy, and we sold so many of these sweaters. And the first thing they saw was like, okay, how much? 500? Start calling friends, yo, they got it for cheap.
Just going around.
And literally people came for that sweater out the hood, you know. Because then, and if I asked them, they was like, yo, first of all, it's a $500 cookie sweater. That's crazy. Second of all, you made it in a way that they never gonna make it again. So now I'm the only guy in the hood with this sweater. You crazy? That's my shit. And so many people at different boroughs came just for that sweater.
Cool.
And out of love. And you know they're gonna wear that sweater and treasure it, you know.
Mm.
And that for me, that's more powerful than the Jordan, because that's also about a lot of reselling and a lot of look at me. And you know, it's a different pride, you know. Mm-hmm. And for the people who saw that sweater and saw, yo, the pink is crazy, but then you brought the colors back what Biggie was wearing in the Pata, yo, that shit. It was for them, and they understood it, and they bought it. And till this day, I get DMs from, yo, thanks for this shit, really, yo, this is amazing. Every time when I walk in the hood, the whole hood goes crazy, you know. And that's like is for me, that's the dopest thing we can do, because it's so close to us. It's something we all wanted and never could have bought because it was way too expensive and not to get, not easy to get. You could get the Carlo Colucci sweater, you could get here, but not the cookie one. The Carlo Colucci was dope, but it was not really the cookie one. So, you know, and then to do it and then to get that response, yeah, that's for me, that's the ultimate. That's the ultimate, you know. Crazy.
Cool. Tim, thank you for taking your time. And I guess we're seeing each other in the beginning of 2020. And then I will ask you again if you can say a little bit more about the upcoming collabs, but you already did. Yeah. So yeah, we stay curious and see each other next year. Thank you.
All right. Cool, man.
Ja, steht einiges an bei Pata. Sehr interessant auf jeden Fall wieder Tim zuzuhören. Cool, dass es da eine Mizuno-Collab gibt, die auf dem Weg ist und auch so sein Fazit unter 2019 auch. Es ist immer wieder schön, ihm zuzuhören. Anders kann ich es gerade gar nicht beschreiben.
Er hat immer was zu erzählen auf jeden Fall.
Was irgendwie für mich zu Amsterdam auch in den kulturellen Teil reingehört, sind ja nicht nur die vielen Museen, die es da zu sehen gibt, auch gegenüber vom Bahnhof ist das, ich hoffe, ich spreche es eh falsch aus, Stade Lake.
Hätte ich jetzt auch so gesagt.
Dann auch das Naturhistorische Museum. Ich weiß nicht, wie große Fans ihr von Naturhistorischen Museen seid, aber allein architektonisch ist es eine Wucht und die Ausstellung super interessant. Da habe ich es mal mit Daily Paper hingeschafft. Und wo ich jetzt Daily Paper schon sage, auch Pata zählt für mich irgendwie zum Kulturgut dieser Stadt. Pata eben seit 15 Jahren mittlerweile am Start, Daily Paper noch sehr viel jünger, aber Jungs, die einfach so ihre afrikanischen Wurzeln so krass in ihre Brand transportieren und das in diese Stadt reinbringen. Also das ist auch so ein krasser Bezug, das ist mega interessant. Dann gibt es, wo ich es gerade von den kulturellen Bezügen in die Stadt habe, die Stadt hat natürlich auch musikalisch vieles zu bieten. Das feiere ich total. Es gibt Festivals. Ich war dieses Jahr auf dem ADE, dem Amsterdam Dance Event, das noch so ein Unterlabel oder so ein Unterfestival hat, nämlich das ADE Beats, was dann ein bisschen Hip-Hop-lastiger ist. Und da gibt's halt in allen möglichen Locations, egal ob Bars, Clubs, Geschäfte, überall Konzerte, kleine DJ-Sets, Vorträge, Masterclasses, alles. Und das ist einfach so schön. Da dann auch die Jungs von Alles Records irgendwie dabei, die ich über Snipes kennengelernt habe, die einige Künstler als A&Rs betreuen und da sehr liebevoll so innerhalb der niederländischen Musikkultur arbeiten. Mit den Jungs übrigens auch die Snipes Soundbooth umgesetzt. Ich rede schon wieder über die Arbeit, tut mir leid, aber einfach ein mega geiles Projekt, dass wir in dem Snipes Store, von dem ich gerade gesprochen habe, ein Aufnahmestudio integriert haben, in dem man seine Rap-Parts aufnehmen kann, wenn man Bock hat.
Nice.
Dazu gibt es natürlich auch in Amsterdam eine Sneakerness. Es gab vor 2 Jahren, wenn mich nicht letztes Jahr, auch einen Soulmart da, das letzte Mal. Das war also auch sneakertechnisch wird einem da vieles geboten.
Warst du eigentlich mal im Mokko-Museum und hast dir die Banksy-Ausstellung angeguckt, beziehungsweise auch Daniel Arsham und so?
Nee, ist aber auf der Liste.
Musst du auf jeden Fall machen. Habe ich mir nämlich letztes Mal auch angeschaut. Also Banksy hat sich ja irgendwann auch davon distanziert und war so, ja, hier, also ich will ja nicht, dass Leute Geld dafür bezahlen, dass sie meine Kunst sehen können. Banksy halt. Aber diese Ausstellung als solche ist sehr, sehr schön kuratiert und man kann wirklich viel in dem Bereich halt dieser Street Art, würde ich jetzt einfach mal als Überbegriff nutzen, dieser Street Art Szene sehen. Sollte man vielleicht versuchen, nicht unbedingt auf einem Samstagmittag hinzulaufen, weil da ist halt eben unfassbar viel los und das Mokko ist halt auch jetzt nicht sonderlich groß, ist halt eher so in so einem alten Fachwerkhaus, aber auch gerade dadurch hat es natürlich einen gewissen Charme und es ist halt wirklich sehr, sehr schön. Musst du dir definitiv mal ganz oben auf deine To-Do-Liste schreiben. Kann ich dir nur empfehlen.
Es rutscht gerade immer weiter nach oben.
Ja,
es rutscht
das mal,
tatsächlich gerade. Und ich rede immer noch von dem To-Do. Und das, was ich an Amsterdam so schön finde und auch eigentlich gerade loswerden möchte, ist, dass egal, ob man auf bestimmte kleine spitze Sneaker-Boutiquen steht. Wir haben ja auch schon gerade eben vor dem Interview mit Tim so einige Namen gedroppt, ob man auf Musik steht, ob man auf bildende Kunst steht, wie du es gerade genannt hast. Es ist irgendwie in Amsterdam immer alles geboten, kulturell. Und das finde ich sehr schön. Und natürlich gibt es dann, wo Kunst ist, auch Künstler, wo Streetwear und Street Art groß ist, gibt es dann natürlich auch Illustratoren und Künstler, die in diesem Bereich arbeiten. Und einer davon, der dann auch diese Sneaker-Leidenschaft auf sich vereint, ist der gute Quincy, a.k.a. Quills.
Mr.
Der
Q.
Ja auch vor... War das vor 2 Jahren, einen wunderschönen Kangaroo-Sneaker gemacht hat, zusammen mit dem Thema KLM, dem schönen Hellblau der niederländischen Fluglinie, und das so liebevoll gestaltet hat, unfassbar gut. Und das Gespräch mit Quincy, das hören wir uns jetzt einfach mal an.
Quills, I let you do your own introduction because it's the most easiest part, because you do so many different things, and maybe it's the easiest part to let you do your own introduction. So go ahead.
Well, my name is Quills. I'm from the Netherlands. I am an illustrator, tattoo artist, and apparel and shoe designer, and I like to buy shoes.
So there's so many different parts, that's so crazy, but let's take a step back. What exactly, or which shoe exactly did brought you into the sneaker scene? Can you remember?
Well, when I was around 8 or 9 years old, my first pair I got was the Puma Clydes in a white and with the blue form stripe. But as far as collecting goes, I think the Air Max 94 in a purple punch colorway is the first shoe that got me into the whole thing. No, actually, I think it was the Air Max 96. I bought those at the outlets in a blue patent colorway, but I didn't find any information on them, so I went online and stumbled across the Sneaker Freaker Australia forum and asked a question about what kind of shoes these were, what kind of special release there were, and there were a few people who were happily answered and gave me the information I was looking for. From that moment on, it just opened my eyes to a whole different world that was shoe collecting and just talking about shoes in general.
What did you or what did bring you into the whole design thing, especially regarding to shoes? So how or when did you combine the both things? When did you realize that, oh, okay, I want to do designs and I want to do it with shoes and with clothes and so on?
Well, yeah. Before everything started with the latest shoe I've done, is that the guys from a few were kind enough to invite me on their project of the Best of Jelly 3. And from that point on, it actually just snowballed into some new collaborations with different stores and different brands. And somehow I just got into the Kangaroo shoe. That happened actually quite organically at their release party of a few koi shoe, and I met somebody at Kangaroo who was working for Kangaroos, which I didn't know, but he did, and I won't say bluntly asked him, but I just asked him if it was if they were up to doing collaboration with somebody like me, and he told me he had to think about it, and he got back to me with that whole idea, and I said, well, sure, why not, let's go, let's do this. That was a really fun project, but I think the most special project to me is that I've done the Pat Moran Barnes shoe. I've always been a big fan of the Clark's Wallaby, either the low cut or the boot cut shoe, But since the Clarks is too big to be bothering, to be bothered with a little guy like me, I looked around at different other brands, manufacturers, and soon came to realize that Padmore & Barnes is the original manufacturer of the Wallaby shoe. Of course, they had to rebrand their whole name of the shoe to the P204 somewhere in the mid-80s, but they still produce their shoes on their original last from back then. So that was really crazy that the shoe that came out now is really on the original last, and it shows. You know, there's a different shape to it. There's a more pointier toe box, and the crepe is really nice and soft, not that hard as the Wallaby shoe. So for me, that's a personal highlight of getting that collaboration done. So yeah, that's literally the crown to my work at this very point in time. But I don't know what the future will bring. Hopefully, you know, another interesting collaboration. Although I have to say that there's a new kangaroo shoe collaboration in the works. So you've heard it first here on the podcast. So there you go. That's the first scoop for you guys.
You already did a lot of collaborations and a lot of designs. Could you pick one specific you would like to talk about? Maybe the one who is really the one you would say, oh man, this was so crazy to do so. I know you released a few days ago something very special, and I know you want to talk about, and you definitely can do that, but I know from your back catalog you've got so many things to tell.
At that point in time, I was traveling a lot for my work, going to different cities in Europe, and that got me thinking of which travel company I would like to associate with. And for the Dutch people, there are two companies. That's either the Dutch Railway Services or the Royal Dutch Airlines. And the Dutch Railway have their own colorways that is mainly blue and yellow, which wasn't of my interest. That's a bit too, it's a bit bland. So I quickly turned to air travel, and that was, of course, Royal Dutch Airlines with their specific blue color. So if you look at the shoe, it's based on the Boeing 737. And if you look at it closely, is that the upper part of the plane is this light blue. That's the upper of the shoe. Then you have it divided by a little dark blue part that's connected with the upper to the midsole. And then the body of the airplane is white, which is the midsole. And the black outsole it resembles the tires of the airplane. So in all, the looking at the airplane, it just wrote the shoe itself. It wrote the design itself. So that was pretty cool. And if you look at the mini room that's placed in the front of the toe box, that is, if you look at the plane, there's a little red valve for fueling. But it's also a nod to the past, to the first Air Max shoe that came out, the Air Max Atmos 87s, that had the mini swoosh in front. So it's a bit of nod to the past, and I tried to mix it up with the more future. And with the whole travel concept, I had to include a travel bag, a mixtape, you know, so that the whole concept of you going on the holidays or even for work, you could take your stuff with you in the bag and listen to the mixtape while traveling. So that was the whole concept behind the whole kangaroo shoe.
Yeah, it's a great shoe, and it's great that you shared the story with us. We're talking about Amsterdam, of course, and I would like to ask you, what's your hook on Amsterdam and why Amsterdam is so important in your opinion for the whole Dutch scene, of course, but for Europe as well. Why is it so important to be in Amsterdam and to have an eye on Amsterdam and what's going on?
Well, I think that Amsterdam is, as being a capital city in the Netherlands, is also really well connected throughout Europe with its big airport, Schiphol. So it's easy to travel from different cities from Europe to Amsterdam, and everything is pretty on a much smaller scale than compared to London or Berlin. If you land at Schiphol, you can take the train to downtown Amsterdam and just grab a tram or the subway to either location you would like to, and you're quite easily there. And I think that's one of the key things about Amsterdam. And of course, if you think about sneakers and Amsterdam or streetwear, quickly it turns to Pata being one of the biggest stores and brands coming out from Amsterdam. And there's also Benji, of course, it's a skate shop. There used to be 75, the shops. There were some streetwear shops as well back then, which played a huge role in the streetwear scene throughout the Netherlands. So whatever that happened in Amsterdam, it would boil down to different parts of the country within a couple of years. So yeah, that's, I think that Amsterdam, and of course, if you think of Sneakerness, for example, I've been there since day one when they hosted their first event at Amsterdam. So that was really cool to see how that grew into the event that it is nowadays. And it's always the same, you know, it's a really chilled out event. And like I said, it's easy accessible, you know, people come from every part of Europe or just to visit and hang out and talk about sneakers and buy the shoes that they would like to.
Yeah, the bike thing is really huge in Amsterdam, of course. Talking about a lot going on, we almost ended 2019. So what was the especially, or what made 2019 special for you? What was the release you was really looking forward to? What caught your eye?
Well, to be honest, I haven't bought that many shoes this year, but I've kept an eye out on different releases. But for my personal view and experience, it was really great to see the re-release of the Air Jordan 6 Infra that was really close to the original shape and form. That was one of my first Jordan shoes I ever bought as a kid. So yeah, I was happy to see that one. But just to throw it out there, I'm just looking for US 9. If somebody has someone available, thank you very much. Also, Adidas came out with the rivalry low and highs, or actually first the high came out, then the lows. That was a really, really nice, shape, which also stayed close to the original form. The Home of Classics was nice with the Superstar and also the rivalry low. New Balance came out strong with the Ame Leon Dore ones, the 997s and the 990s that just released. Those were beautiful. I think the Sakai shoe that Nike did was really strong. Same as the Travis Scott Jordans. They really took over this year. And yeah, for me personally, the Padmore and Barnes collaboration that I've done is really something that I've been working on for about a year and a half. And finally releasing that shoe and people just showing love and supporting me by buying the shoe and wearing the shoe, that made me proud of the efforts I've done to get to this point and to just do a collaboration with them on one of my favorite silhouettes out there at the moment.
Do you think this 2020 will be as huge as 2019 was? Or do you think there would be a lag or more releases?
Well, for 2020, I think it will be big again. The brands are still building up with the things. Adidas is preparing for their Superstar anniversary. I think there's the 50th anniversary for the Superstar. So I think they will be coming out big with all sorts of releases. Oh, actually, I hope they will. with some special stuff with Run DMC, because those were one of the bands that, that brought the superstar to the general public and the attention. Also, Nike is celebrating their 30th birthday of the Air Max 90 shoe, so that will be quite interesting to see what will happen. I probably will see another release of the infrared ones, which I will applaud if they keep it close to the original, which would, I think the shoe should be released every year, you know, same as the Air Max 1, such a classic colorway, like the Superstar shoe, you know, the white and black stripe Superstar is still a classic in every single way. So, well, we'll see what will happen next year. So I think the Travis Scott hype will continue. Maybe we'll see some Sky, maybe we'll see some different stuff. I think the Emilion Doré thing with A New Balance will continue on to 2020. So I think it will continue strongly into 2020, and also that the ZX 8000 is getting and the Aqua colorway is getting released again in 2020. So that will also be that's a reason I really look forward to, since I almost trashed my sample pair from 2003. So really looking forward to that shoe. That's one of the shoes that was also pinnacle in the days it came out, you know, the yellow torsion bar, the loud blueness of the shoe that just, yeah, it turned the heads on the street, you know, and that's a shoe that's still stands the test of time.
So cute. Thank you that you took the time to have a little chat about what's going on in your life and your designs and 2019 and with Amsterdam 2020 and so on. And yeah, I would say we will meet each other next year, of course, and to talk about what was going on in 2020 and what will be coming up next year. So thank you that you took the time.
Yeah, thank you very much. It was my pleasure. You know, it's always good to talk about these kind of things. And well, thank you again for having me, and we'll speak some other time.
Yeah, sure.
Cheers.
Thanks. Ja, Mr. Q hat auf jeden Fall ähnlich wie Tim halt einiges zu erzählen, was halt total schön ist. Ich kann mich noch daran erinnern, damals im Sneaker-TV-Forum hat sich Quills auch schon rumgetrieben und so die ersten Designs gezeigt und man konnte schon so die ersten Shirts auch von ihm erwerben. Und es ist halt auf jeden Fall immer ein beständiger Gast auf allen möglichen Messen und in dieser ganzen Szenerie, und es ist total toll zu sehen, wie sich das über die letzten, ja, gut 10 Jahre auch entwickelt hat und welche Wichtigkeit er eben da auch eingenommen hat. Das ist total klasse. Von daher sehr schön, dass wir ihn da auch in unseren Pod oder zu unserem Podcast einladen konnten, beziehungsweise für den Podcast gewinnen konnten. Und wo wir das Thema Menschen ja gerade schon haben, das ist auch etwas, was für mich ganz, ganz ausschlaggebend in Amsterdam eben ist, ne? Wie eingangs erwähnt, alles zentriert sich sehr auf den Stadtkern und dementsprechend läuft man sich halt ja sehr schnell auch über den Weg. Das finde ich ganz toll. Also so sehr wie ich Berlin ja auch liebe und so gern wie ich hier auch schon seit vielen Jahren wohne, es ist immer wieder schön nach Amsterdam zu kommen, weil man so dieses Feeling hat, so, naja, wenn du jetzt in dem einen Store beispielsweise arbeitest und hast Feierabend, deine Kumpels kommen vorbei, man trifft sich, die arbeiten nicht ganz so weit entfernt von deinem Store, man geht sofort was essen, man geht auf ein paar Drinks, so, oder auch für die Leute, die die Sportzigaretten mögen, zu denen ich nicht gehöre, kann ich leider nicht so viel zu sagen, aber ich denke, Amsterdam hat da einiges zu bieten, so wie ich mitgekriegt habe. Auch das kann man natürlich alles in so einem kleinen Radius machen, und Amsterdam hat ja super viele kleine Bars auch so dieses sich einfach ein Heineken holen, ja, ich weiß, Heineken und so, aber trotzdem, ich mag's, und dann an eine Gracht setzen und dann ein bisschen quatschen und dann geht man ein paar Meter weiter und dann trifft man wieder die Nächsten oder setzt sich in die nächste Bar oder geht dann da was essen, so. Also ich weiß nicht, wie viele Burger ich auch in den letzten Tagen, als ich in Amsterdam war, gegessen habe. Unfassbar. Also das finde ich total toll, dass man halt eben nicht weite Wege auf sich nehmen muss, um all seine Freunde zu treffen oder auch einfach Leuten über den Weg zu laufen, ins Gespräch zu kommen und sich halt auszutauschen. Und das ist etwas, was für mich auch Amsterdam auszeichnet. Ja, ist total
schön. Das feiere ich total. Die Menschen sind so offen. Ich finde, das siehst du, wenn du dir in der Altstadt beispielsweise im Stadtkern die Häuser anguckst, das sind alles riesige Fenster. Das spricht ja schon für eine offene Kultur, dass man eben sagt so, ey, ja, guck ruhig bei mir rein, ich habe hier nichts zu verbergen. Und das gefällt mir. Ich kann als Restaurant das Reinerei empfehlen. Gibt zwei Restaurants in der Stadt, zwei Reinerei. Das ist nomadische Küche. Richtig lecker. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, so ja, das ist so.
Also was wahrscheinlich ist denn irgendwie nomadische Küche?
Ja, Google es halt. Und das Ding
ist ja, ist ja gut, okay.
Das Ding ist so, das gefällt mir. Ich mag diese Pfannkuchenkultur, ja, das mag Mann, ich total
Fall,
gerne.
Auf jeden Fall.
Ich war letztens, als ich da war, auch so nochmal und diese Offenheit mit Leuten, die ich über meine Arbeit bei Snipes kennengelernt habe, abends essen und sie haben mich zum Essen eingeladen. Es gab surinamesische Küche, hatte ich vorher auch noch nie und nach dem zweiten Bissen hat mein Magen auch gesagt, so Dicker, ja, das ist ein bisschen zu würzig und ein bisschen zu scharf, lass das mal lieber sein.
Ja, dann streiche ich es ja schon bei mir raus, weil scharf essen kann ich nicht, das funktioniert
ja,
nicht.
Ja, kann ich halt auch nicht, Alter, geht gar nicht. Und dann wurde ich halt am Tisch, sitzen halt alle und sagen so, es ist ihm zu scharf. Und ich so, ja, habt ihr vielleicht ein Stück trockenes Brot mit etwas Butter? naja, habt da was anderes. Aber es ist einfach so diese Offenheit auch da, ne, dass man jemanden einlädt, dass man kocht und so. Das ist, ach, ich finde es wunderschön.
Weißt du, was ich auch extrem gut finde, wo wir gerade schon so bei so Tipps sind. Ich mag das Leuthotel total gerne. Das Leuthotel basiert nämlich darauf, dass es 1 bis 5 Sterne hat. Also man kann halt sagen, hey, wir buchen uns halt so ein klassisches Mehrzimmer einfach, ne? Also mit mehreren Leuten halt eben auf dem Zimmer, zahlt dann nicht ganz so viel und hat halt aber trotzdem eine schöne Umgebung. Oder man nimmt die 5-Sterne-Suite, von denen haben sie, jetzt muss ich lügen, 3 oder 4. Und eine davon ist einfach auf 40 Quadratmeter, freistehende Badewanne. Es hängt eine Schaukel in diesem Zimmer, weil das Ding ist dann nämlich auch unterm Dach. Also das heißt, man hat diese Fachwerkgeschichte. Man ist direkt an einem Kanal dran. Das heißt, man hat auch einen wunderschönen Blick halt über die Stadt und die Schönheit, die diese Stadt eben auch auszeichnet, eben aufgrund des Wassers. Und dieses Lloyd-Hotel ist einfach wirklich schön. Ich war da tatsächlich schon 2-mal. Ich mag es total gerne. Beim letzten Mal waren wir im TSH. Wenn ich auch mal ein bisschen über die Arbeit sprechen darf, halt ein Kunde meiner PR-Agentur, für die ich arbeite, dementsprechend hat das gut gepasst, ne, dass man natürlich auch dort dann gastfreundlich aufgenommen wird. Auch total schön, weil auch eben dieses TSH einige Möglichkeiten bietet. Man hat da einfach viele, viele Möglichkeiten. Oder im besten Falle, vielleicht kennt man sogar jemanden, der halt eben eins dieser wunderschön beschriebenen kleinen Häuser halt auch hat. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen das Ding in Amsterdam, ne? Also ich habe das Gefühl, die Leute wohnen halt eben nicht auf größtem Raum. Ne? Da ist es halt eben auch, ja, die Mieten sind sicherlich auch nicht sonderlich günstig. Das heißt also mal kurz eben hier irgendwie 120 Quadratmeter Loft-Dachterrasse hat da wohl jetzt auch nicht jeder. Das heißt, die Leute treffen sich halt auch viel mehr draußen. Sie sind viel mehr unterwegs, unter Menschen halt eben auch. Und das finde ich halt auch total schön, eben, dass man aufeinander trifft. Und wo wir es ja gerade schon haben, holen wir jetzt mal den letzten Interviewgast des Tages mit rein. Und zwar haben wir auf den Straßen Amsterdams Tommy Trigger getroffen, seines Zeichens ja. Und ich glaube, das kann man so auch sagen, so habe ich ihn auch im Interview angesprochen, einer der OGs der Niederlande. Der gute Mann ist ja auch schon ein paar Jährchen älter und hat dementsprechend auch einiges an Sneaker-Kultur miterlebt. Und mit dem haben wir uns getroffen auf den Straßen Amsterdams und haben uns mal kurz ein bisschen ausgetauscht über das Jahr 2019, über das Jahr 2020 und über auch seine Liebe zu Amsterdam. Amsterdam, wir sind doch in der Stadt, es ist einiges los, es ist Samstagabend, man hört es auf jeden Fall und getroffen habe ich den guten Tommy Trigger. Was geht, mein Freund?
Guten Tag, alle Freunde von Schuhen Podcast, hier kommt Holland mit Tommy Trigger.
Das ist richtig. Tommy, du kannst dich vielleicht auch am besten einmal kurz selbst vorstellen. Ich würde vielleicht an dieser Stelle noch sagen, du bist auf jeden Fall einer der, doch kann man schon sagen, OGs der Niederlande, oder? Was würdest du sagen?
Ja, ich bin eigentlich einer der Älteren unter uns und ich bin eigentlich leidenschaftlich Sneakerhead, Hip-Hop-Fan und eigentlich schon seit ganz lange dabei. Beinahe, ja, ich schäme mich beinahe, um zu sagen, aber beinahe 30 Jahre dabei.
Ich glaube, da musst du dich überhaupt nicht schämen. Aber erzähl mal kurz, womit, kannst du dich noch erinnern, mit welchem Schuh es bei dir so angefangen hat? Was war so der erste damals?
Ja, der erste war der AirTech Challenge 3, Agassi damals, 91. Und da hat es eigentlich richtig für mich angefangen. Und ja, alles von der Zeit. Ich habe eigentlich von den OGs, habe ich eigentlich all die ersten Ausgaben, habe ich eigentlich mitgemacht. 180er, Huarache und die Zeit. Oder auch ZX, Torschen und so. All die Sachen, all die guten Sachen.
Hast du dich dann gefreut, dass dieser Tage der Aqua zurückgekommen ist?
Ja, ich habe richtig gefreut, aber der war richtig limitiert. Also ich warte, ich habe gehört, dass der nächstes Jahr auch Inline kommt. Also ich warte auf den Inline. Und der Inline ist auch mehr true to the OG.
Von den Farben her.
Von den Farben her, ja. Von den Farben her. Also deswegen warte ich bis nächstes Jahr. Und ja, aber gut, dass der zurück ist. Und sowieso die ZX-Sache finde ich einfach top von Adidas. Gut, dass das wieder zurückkommt oder wieder da ist.
War das dann auch so was, was dich in diesem Jahr, so 2019, auch am meisten begleitet hat? Auch gerade so diese Retro-Geschichte vom ZX, vom Adidas? Oder gab es einen komplett anderen Schuh, der dich umgehauen hat dieses Jahr? Was war so dein Favorite? Ich weiß, total schwierig, es gab so viel.
eigentlich ganz viele OG-Sachen eigentlich. Ich finde immer schön, wenn die Marken da richtig wieder für die Community was machen. So wie die ZX-Sache bei Adidas. Oder bei Nike, die so Pegasus war ja dieses Jahr wieder zurückgekommen. Ja, momentan der Essex wieder da ist, der 30th Anniversary of the Gelite 3, heute wieder rausgekommen. Ja, also solche Sachen finde ich eigentlich ganz gut, wenn die auch gut gemacht sind und die ich gerade genannt habe, die sind auch ganz gut gemacht, also ja, bin ich zufrieden.
Was ist so mit diesen ganzen extremen Hype-Geschichten, Off-White, Travis und so weiter? Hat dich das gekriegt oder warst du da dieses Jahr so ein bisschen, naja, ist nicht so unbedingt meins, hat dich das nicht so interessiert?
Ja, die ganze Off-White-Sache und Travis ist ja eigentlich mehr so Fashion-orientiert. Mhm. Und wobei ich ja wohl, ja, ich bin mehr so von Fashion aus dem Street-Culture-Bereich. Mhm. Oder, ja. Und aber das ist nicht so mein Ding. Ist nicht so, gehört nicht so richtig bei mir. Also die ganze Sache. Ich habe keine Probleme damit und ich finde es schön, dass dass die Community immer größer wird. Und ja, aber wie gesagt, nicht mein Ding.
Ja. Man hört es jetzt gerade wahrscheinlich im Hintergrund schon gut. Also Amsterdam ist natürlich eine Stadt, die hat doch gefühlt 24/7 offen. Es passiert dort auf jeden Fall viel. Wen wundert, es ist auch Amsterdam, ne? 365 Tage Tourismus. Was ist für dich so das, was Amsterdam herausstellt? Warum ist diese Stadt auch gerade für die Sneaker-Culture und auch für alles, was drumherum passiert und was dazugehört, so wichtig?
Ja, hier kommen eigentlich ganz viele Szenen zusammen. Skate-Scene ist in Amsterdam ganz groß. Pata hat ja schon ganz lange einen ganz schönen Heritage. Benji hat ja auch schon ganz viele Jahre, macht ja mit, ist immer noch da und ja, wie gesagt, ganz viele Kulturen kommen zusammen und von Musik her ist es immer, ich weiß nicht, es ist immer schön, um einfach durch Amsterdam zu laufen und einfach, ja, es ist einfach ein Gefühl, kann man nicht so, eigentlich nicht so erklären eigentlich, was Amsterdam da ist, das ist einfach Kultur. Und in verschiedenen Bereichen und die kommen hier alle zusammen, so mal zu sagen.
Ich finde es ganz schön bei Amsterdam, also aus meinem Gefühl heraus, ich meine, ich wohne in Berlin, ist ja auch eine Großstadt, aber Amsterdam bewegt sich noch viel mehr auf einen engeren Kern. Das heißt also, du musst gar nicht so weit laufen, um die verschiedenen Subkulturen zu sehen oder die verschiedenen Shops zu besuchen. Du kannst am Hauptbahnhof ankommen, gehst zu Pata rüber, dann gehst du weiter zu Benji, dann zu Soulbox, zu Opium, dann nochmal Abstecher bei Snipes, bei JD und so weiter und bist dann aber trotzdem gerade mal eine Stunde unterwegs gewesen. Dann setzt du dich noch so wie wir jetzt gerade in einen Café, isst noch eine Kleinigkeit und so weiter und so fort, was man in Amsterdam halt so macht. Ne? Das ist so für mein Gefühl auf jeden Fall das, was Amsterdam so auszeichnet, dass alles sehr gebündelt auf einem Fleck ist.
Ja, sicher. Das ist eigentlich auch, ich mache eigentlich, wenn ich in Amsterdam bin, immer meine gleiche Runde und meine, wie heißt es auf Instagram, meine Community, um es so mal zu sagen, weiß das auch immer, dass es immer die gleiche Runde ist. Und es ist immer schön, die Leute kennen mich auch und keine Probleme damit, dass man, die erwarten auch keine Loyalität zu einem Spot oder so. Und eigentlich eine ganz große Familie und die Leute kennen einander und ja, und ich, das ist eigentlich auch das ist immer, was ich so schön zu finde, der Community-Gefühl, was man hat in der Sneaker-Szene. Ja, jeder ist dabei, jeder findet, hat seine eigene Leidenschaft da drin, von Schuhe her, eigenen Geschmack, aber alles geht zusammen, das finde ich einfach schön.
Jetzt habe ich gerade schon ein paar Namen aufgezählt und auch wenn man dir auf Instagram folgt, du hast gerade schon erwähnt, deine Shop-Runde, man weiß da auf jeden Fall schon, welche Locations man so besuchen kann, aber vielleicht hast du ja noch so einen Tipp. So, was ist so ein Store oder auch gerne ein Restaurant, eine Bar, wo du sagen würdest, wenn man in Amsterdam ist, da sollte man auf jeden Fall vorbeigehen, das sollte man auschecken?
Ja, Pop Trading Company, die sind eigentlich gute Kumpel von mir, die kenne ich schon ganz lange und die sind schon ganz lange dabei in der Skate-Scene und die haben ja, ganz schöne Brand jetzt. Und die machen auch, die haben dieses Jahr auch ganz viel Kollabos gemacht mit New Balance, Guard. Und ist eigentlich auch ganz nah zu Pata und Stussy. Das ist alles ja eigentlich, wie du gesagt, ganz close together. Und ja, und von Essen her, ja, muss ich meinen Kumpel Mikey, der arbeitet bei, steht in der Küche von Blast Galaxy. Mhm. Ist, muss man bei Zentral, bei der muss man mit der Fähre über und da, der hatte the best chicken von Amsterdam, kann man da essen und da ist eine ganz leckere Küche machen die da und die haben da auch ein Arcade, richtig oldschool Arcade, cool. Ist richtig schön, um da mal eben hinzugehen, lecker was zu essen und dann richtig den OG, oldschool Gefühl wieder zu haben und ja, da komme ich immer gerne.
Sehr schön. Zu guter Letzt, 2020 steht kurz vor der Tür. Was ist es, worauf du dich am meisten freust 2020? Gibt es schon irgendwas, wo du sagst, boah, da habe ich richtig Bock drauf, dass das rauskommt? Du hast gerade schon erwähnt, ZX Aqua. Ja. Aber gibt es noch irgendwas anderes, wo du schon Auge drauf geworfen hast?
Ja, manchmal kriege ich dann ab und zu solche Sachen mit aus der Industrie. Und ich habe etwas gehört, dass, aber ich weiß nicht, ob das richtig so ist, ob das nur ein Gerücht ist. Aber ich habe gehört, die gehen wieder was mit Powerwall machen. Nike Powerwall Serie von damals, ja, die geht mir ganz nah am Herzen, also ich hoffe, da kommt was und die machen dann auch etwas Gutes daraus, weil das ist ja immer das Wichtigste, man kommt und kommt mit etwas, aber wenn das richtig eine OG-Sache sind, gute Sachen, dann muss das auch gut gemacht werden, muss die Qualität auch da sein und ja, weil wir geben ja auch viel Geld dafür aus.
Definitiv.
Und, ja, viel Energie geht da drin, da muss ja auch was Gutes kommen.
Auf jeden Fall. Ja. Tommy, vielen lieben Dank. Wir trinken jetzt noch unser Käffchen aus, beziehungsweise ich in dem Fall ein Wässerchen. Und dann quatschen wir auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich wieder in Amsterdam bin. Machen wir mal ein kleines Update, wie 2020 gerade so läuft.
Nächstes Jahr, meinst du?
Auf jeden Fall.
Ja, ich weiß nicht. Wieder ganz viele Releases, wieder zu wenig Geld.
Also alles beim Alten.
Ja, alles beim Alten. Und ich bin zu alt, um zu campen. Aber campen ist ja auch ein bisschen, ist ja auch nicht mehr so. Heutzutage ist ja alles Reffe. Ich denke immer noch, noch viel mehr Hype als dieses Jahr. Ja, ich bin gespannt, was nächstes Jahr bringen wird. Aber da wird auf jeden Fall viel passieren nächstes Jahr.
Ach, der Tommy. Habt ihr euch noch einen rein getrunken?
Ja, nö, ach, ganz entspannt. Auf ein Käffchen und eine kleine Lemonade. Ich sollte übrigens aber auch einen lieben Gruß nochmal bestellen. Er ist wirklich großer Fan von Turnschuh TV auch und hat sich diese Videos immer reingezogen. Ich war am Anfang, wusste ich auch gar nicht, dass er doch so firm mit der deutschen Sprache ist und meinte dann dementsprechend auch, ja, ich habe mir das jeden Freitag auf jeden Fall reingezogen, als Turnschuh TV rauskam. Ne? Das ist auf jeden Fall auch sehr schön, da eben auch Leute in einem anderen Land zu treffen. Ich meine, gut, klar, es ist Holland, wir sind Nachbarn und so weiter, aber trotzdem
und da auch dann zu hören, so, ja, ey, ich verfolge, was ihr mit dem Podcast macht, ich habe verfolgt, was Tonsche TV gemacht hat und so. Ja, es ist sehr, sehr schön einfach. Von daher ein großer Spaß, da halt eben Tommy über den Weg zu laufen, mal eine Runde mit ihm zu quatschen auch.
Ja, schön auf jeden Fall zu hören und ja, ist immer ein gutes Gefühl, wenn man so ein positives Feedback aus ungeahnten Richtungen oder unerwarteten Richtungen bekommt.
Ja, apropos Feedback, ne? Ihr könnt ja, wie gesagt, bei Spotify und so, ne, ihr kennt den Spaß. Was uns aber tatsächlich interessieren würde in der Knackfrage dieser heutigen Episode ist, wie gefällt euch eigentlich Amsterdam? Wart ihr schon häufig da? Wenn ja, was könnt ihr empfehlen? Lasst doch mal in den Kommentaren auch die anderen Leute daran teilhaben, was für Empfehlungen ihr habt. Oder was ist denn eure Lieblingsstadt? Ne? Und vielleicht, was ist auch die Stadt, über die wir auch beim nächsten Mal reden sollten, wenn wir so eine Episode machen? Wo sollten wir vielleicht auch mal hinfahren, wo wir vielleicht auch noch nicht waren? Wo ist die Sneaker-Kultur und auch die Street Kultur groß angesehen und was können wir denn auschecken? Lasst das auf jeden Fall in den Kommentaren da bei YouTube, bei Apple Podcast, Instagram, Facebook und via Brieftaube.
Ach ja, die viel zitierte und mittlerweile ja auch illustrierte Brieftaube.
Oh, schön,
ja, definitiv. Ein Träumchen. Und wenn wir gerade dabei sind, von guten Dingen zu sprechen, die man tun kann, es ist kalt draußen, es ist dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen, ich sagte es eingangs der Episode, ich trage Red Wings, weil das Wetter wirklich immer unfreundlicher wird und man kann es langsam auch nicht mehr ignorieren und totschweigen. Es wird Winter, Freunde, ne? Machen wir uns nichts vor. Das heißt nicht nur, dass man jetzt etwas anderes Schuhwerk trägt und vielleicht eine dickere Jacke trägt als sonst und sich ein bisschen mehr drinnen aufhält, wenn es einem möglich ist. Das heißt auch, dass einem vielleicht auffällt, dass es Leute gibt, die sich nicht einfach mal drinnen im Warmen aufhalten können, wenn sie das möchten, die sich nicht einfach nochmal eine etwas dickere Jacke drüber ziehen können, weil es gerade ein bisschen frisch ist und die sich nicht jeden Tag wie wir noch das zweite, dritte oder fünfte Paar Schuhe aus dem Schrank ziehen können, weil die sind mir ein bisschen zu schön für den Winter, sondern die haben vielleicht manchmal auch einfach gar keine. Ja. Und deshalb wollen Amadeus und ich an dieser Stelle auch bitte nochmal darauf hinweisen, guckt einfach ein bisschen nicht nur auf euch selbst, sondern guckt in dieser Jahreszeit insbesondere auch auf die Mitmenschen. Wenn ihr jemanden in der U-Bahn, an der Straße irgendwo seht, fragt, ob diese Person, wenn sie offenkundig auf der Straße lebt, in Ordnung ist, ob es ihr gut geht und ob es eine kleine Spende ist oder auch einfach nur mal die Frage, ob alles in Ordnung ist, um zu checken, dass dieser Person wirklich gut geht. Da fängt es eben an, aber es geht natürlich auch viel weiter. Man kann diese Person natürlich auch mit einer kleinen Spende unterstützen und da gibt es zahlreiche Möglichkeiten.
Ja, unter anderem gibt es weiterhin das Projekt Großgrund, darüber haben wir ja im letzten Jahr schon gesprochen und da großer Shoutout an Frankie Brehm, jemand, den wir auch auf der Sneakerness persönlich kennenlernen durften, einfach ein sehr lieber, netter, freundlicher Mensch und checkt auf jeden Fall den Instagram-Account aus, Projekt Großgrund. Die nehmen die Spenden auf, ja, das heißt, ihr könnt auch die Dinge dorthin schicken und das ganze Team verteilt das eben gerade an bedürftige Leute und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Checkt auch die Sneaker-Stores in eurer jeweiligen Stadt, sprecht mit den Leuten, ob es da jeweilige Projekte gibt, ob es Möglichkeiten gibt, Sachen zu unterstützen. Eine weitere schöne Geschichte ist von High Snobiety und One Warm Winter. Die setzen am 1. Dezember in Berlin einen Flea Market auf. Dort wird es unter anderem auch die Möglichkeit geben, Sold-Out-Kollektion von High Snobiety nochmal zu erwerben und auch viele andere Geschichten, die darum gebastelt werden. Also man kann sich vorstellen, wenn High Snobiety und eine karitative Projektorganisation eben wie One Warm Winter zusammenarbeiten, dass das Hand und Fuß hat. Und am 1.12. ist wie gesagt dieser Flea Market in Berlin. Das Ganze, also alle Verkäufe dort gehen an die Obdachlosenhilfe und auch an Neustart e.V. Also auf jeden Fall eine Sache, die man unterstützen kann und auch sollte. Aber wie Simon schon gesagt hat, ne, achtet einfach irgendwie auf die Leute, sprecht mit den Leuten, habt keine Berührungsängste. Und wenn ihr seht, dass da irgendwas nicht ganz so richtig ist, so ruft den Kältebus an, den gibt es in vielen Großstädten. Ruft die anderen Vereinigungen an, die es da halt eben gibt. So kümmert euch umeinander. Weil, wie gesagt, dieses Community-Ding geht ja nicht nur darum zu sagen, hey, wir sind eine Sneaker- oder eine Streetwear-Community und wir quatschen gerne über das und supporten uns und wenn einer ein L kassiert hat, mache ich dann W raus, ohne da irgendwie großartig Resell zu betreiben oder ähnliches. Es geht auch nochmal um ein bisschen mehr und deswegen tut etwas Gutes, gerade in dieser kalten Jahreszeit und habt ein Auge aufeinander.
Ja, schöner hätte ich es jetzt auch nicht sagen können, Amadeus. Das hast du ganz zauberhaft gesagt und ich
habe meine Momente, danke.
Ich kann einfach nur anschließen, was Amma sagt. Und damit möchte ich euch gar nicht mehr auf irgendetwas anderes mit eurer Konzentration lenken, sondern denkt einfach dran, wir sind eine Community, die Community Mensch, tut was Gutes und dann bis zum nächsten Mal in der Schnapszahl Episode 44. Amadeus, sollen wir uns ein Saufspiel überlegen bis dahin?
Oh ja, das könnten wir tatsächlich machen. Ah, wir lassen uns aber was Schönes einfallen. Ja, also seid gespannt.
Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschu-tschu.
Ciao.
Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle 2 Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.